In der neuen Folge von der Audi Beweis Spezial sind die beiden Experten Marc Janko und Peter Stöger zu Gast. Wir sprechen über die bisherigen spielerischen Highlights der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Welches Team hat bisher überzeugt? Welche Mannschaften haben hingegen eher enttäuscht? Wer schafft es ins Achtelfinale und wer gilt weiterhin als Favorit auf den WM-Titel?
Der Audio Beweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 171.
Auf geht's mit einer neuen Folge von der Audi-Beweis-Spezial, wo sich wieder alles um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar dreht. Mein Kollege Martin Konrad und der Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute die beiden Sky-Experten. Zum einen ist das Peter Stöger. Servus, hallo.
Servus.
Ja, und dazu haben wir auch noch Marc Janko dazugeholt. Grüß dich, schön, dass du heute mit dabei bist.
Servus, Otto.
Ja, und schöne Grüße natürlich auch wie immer an dich, Martin. Auf dich will ich keinesfalls vergessen.
Servus. Freue mich auch. Hallo in die Runde.
Ja, der zweite Spieltag bei der WM ist Geschichte. Peter, wie viel Spaß, wie viel Freude hat dir bis jetzt die Weltmeisterschaft bereitet?
Ja, also mir taugt sie schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja alles dabei. Es sind Überraschungen dabei, es sind Favoritensiege dabei. Es ist zum Teil auch jetzt im letzten Gruppenspiel noch. Stehen ein paar richtig spannende Partien an, direkte Duelle. Also im Grunde ist alles so, wie man es von einem großen Turnier in Wahrheit vorstellt. Die 0-0 sind auch weniger geworden, weil ein bisschen mehr Risiko genommen wird, logischerweise im zweiten Spiel dann schon. Ich glaube, es ist auf einem ganz einen guten Weg, meiner Meinung nach.
Ja, was waren für dich bisher die wichtigsten Treffer, schönsten? Was waren die erwähnenswerten Matches dieser Weltmeisterschaft? Spanien, Deutschland? Mit Sicherheit dabei, oder?
Ja, also wäre ja ungerecht, jetzt irgendwie zu also Österreicher, wenn du nicht dabei bist, zu bewerten, was die wichtigen Spiele sind. Aber wenn du halt drauf schaust und dann siehst du die großen Nationen, dann war natürlich das Deutschland-Spiel war natürlich wichtig. Eigentlich war das Japan-Costa Rica-Spiel für die Deutschen auch viel wichtiger als ihr eigenes Spiel. Und natürlich auch die Reaktion von Argentinien, die ja sicher groß gehandelt wurden und werden möglicherweise, dass die da in dem zweiten Spiel das Spiel gewonnen haben. Das war sicher auch etwas, wo man ganz neugierig drauf geschaut hat, wie sie damit umgehen und wie sie reagieren drauf.
Ja, Marc, wie findest du bis jetzt das sportliche Niveau bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft? Denkst du, jetzt ist einmal diese Einspielphase nach den ersten zwei Spieltagen vorbei und jetzt geht es langsam so richtig los und das Niveau geht auch noch einmal nach oben?
Ja gut, das haben wir ja schon bei den letzten Großereignissen begutachten können, dass einfach diese vermeintlichen Auftaktspiele sind halt, auch wenn du eine große Nation bist, richtig, richtig tricky. Wenn du dort Federn lässt, dann fängt das Turnier schon katastrophal an und bist extrem unter Druck. Und das haben wir bei den Deutschen gesehen, das haben wir bei den Argentinern gesehen. Also ganz so selbstverständlich ist es auch nicht mehr, dass jemand, der in der Weltrangliste weit hinter dir ist, dass du den einfach im Vorbeigehen verspeist. Und das ist aber so auch das Credo der letzten Jahre, wo sich alle Experten einig sind. Es gibt keine kleinen Nationen mehr, erst recht, wenn du bei einer WM dabei bist. Jeder kann laufen, jeder kann verteidigen. Alle haben ein gewisses taktisches Korsett mittlerweile am Feld stehen, was es natürlich den großen Mannschaften oder vermeintlich großen Mannschaften auch schwer macht, Tore zu erzielen. Und das ist nun mal das Schwerste im Fußball. Die wenigen Räume, die du hast, die musst du dann auch nutzen. Und das haben wir heute oder in den letzten Tagen eindrucksvoll auch gesehen. Und ich fand es, wie der Peter schon richtig gesagt hat, erfrischend zu sehen, dass auch richtige Underdogs die Großen geschlagen haben. Und ich fühle mich auch bisher sehr, sehr gut unterhalten.
Ja, und Peter hat es ja bereits in der ersten Folge von unserem Podcast gesagt, also Audio Beweis Spezial. Er ist auch als Trainer immer wieder auf der Suche nach Trends, Erkenntnissen bei Großveranstaltungen. Marc, systematisch, jetzt hast du eh schon vieles gesagt, wurde da alles durchgespielt. Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor, die ist nichts Neues. Die Wichtigkeit der Standards, auch nicht. Also was sind für dich eventuelle Erkenntnisse, die du da jetzt noch nicht in deiner Zusammenfassung erwähnt hast?
Ja, also für mich als Eckstürmer ist natürlich auch irgendwo schön zu sehen, dass die sogenannte Rückkehr der echten Neuen auch in jedem Kopf stattgefunden hat, ob es jetzt die Spanier sind mit Morata, die Deutschen mit Füllkrug, die Brasilianer mit Richarlison, überall dort wurde dann, wenn es dann eng geworden ist, dann doch wieder eine klassische Neun gebraucht und die Zeiten der falschen Neun, auch ob ich den Ausdruck furchtbar finde, ist anscheinend jetzt überstanden und möglicherweise war das nur ein kurzfristiger Trend. Natürlich ist es immer gut, wenn du Flexibilität am Feld haben kannst und auch spielen kannst. Aber wenn es dann spitz auf Knopf geht, dann ist halt doch wieder jemand gefragt, der es verlässlich mit einer gewissen Entschlossenheit auch vermehrt schafft, den Ball im Tor unterzubringen.
Ja, Peter, in Gesprächen mit dir hast du auch immer wieder, nicht nur mir gegenüber, erwähnt bzw. betont, wie wichtig auch für dich ein Mittelstürmer ist, ganz einfach, weil es noch ein weiteres Element mit sich bringt, richtig?
Genau, also meiner Meinung nach ist es ganz klar für Mannschaften, die viel Ballbesitz spielen, also die es halt am extremsten natürlich praktiziert haben, ich glaube, wir wissen, dass von Barcelona ausgegangen ist, aber die spanische Nationalmannschaft und dann möglicherweise Man City, habe ich mich immer gewundert, dass so viel Geld da ist und aber so ein echter Bock vorne drinnen nicht im Kader steht in den meisten Fällen und das habe ich mein Leben lang nicht verstanden, weil es eben natürlich eine Möglichkeit bietet, was anderes reinzubringen als das Kurzballspiel und viel Bewegung. Du kannst eine Bewegung rundherum machen, ein guter Neuner bindet mindestens zwei Verteidiger, wenn er es gescheit macht. Und die, über die wir gesprochen haben oder die der Marc angesprochen hat, die binden mindestens zwei. Und das ist ein zusätzliches Element. Und wenn wir jetzt dann auf die WM noch draufschauen, dann sieht man, dass das erst einmal ganz gut funktioniert. Es ist auch nicht zwingend notwendig, immer so zu spielen. Und meine Hoffnung, da soll man dann vielleicht auch bei den Mannschaften immer ein wenig enttäuschen, ist halt, dass Lukaku, auch wenn er nicht so fit ist, auch dann ein bisschen ein Element in diesem Bereich für die Belgier reinbringen kann. Also mal schauen, ob das auch so funktioniert.
Marc, wie kannst du dir das erklären? Ich meine, eine Fußballnation wie Deutschland, die jetzt mit Niklas Füllkrug gerade einmal so einen Mittelstürmer mit hat im Kader, weil du auch gesagt hast, dass da nicht entscheidend ausgebildet wurde, dass da Fehler gemacht wurden. Wie ist denn das erklärbar?
Also ich würde es nicht zu weit gehen, sagen, dass man Fehler gemacht hat, aber man hat sich halt irgendwo von diesem Trend blenden lassen. Ja? Und man als der Patient Null war ja irgendwo in Barcelona zu finden, ja? diese Mannschaft, die jahrelang alles zerlegt hat. Sowas hat man damals noch nicht wirklich gewusst, wie man gegen so eine Formation spielen sollte. Und nach, wie es halt auch immer, und der Peter hat das vollkommen auch richtig in seinem letzten Podcast gesagt, den ich natürlich gehört habe, das ist eh klar.
Davon sind wir ausgegangen.
Dass es alles irgendwo schon mal gegeben hat, nur teilweise wird es halt anders benannt oder es wird ein englischer Ausdruck dafür ins Rennen gebracht und auf einmal glaubt man hat etwas Neues erfunden, dabei hat es eh schon immer gegeben. Und so ist es auch mit der Ausbildung von echten Neunern. Man hat halt jahrelang möglicherweise da auf andere Pferde gesetzt und mittlerweile ist man draufgekommen, okay, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, so ein Rennpferd vorn drin zu haben.
Ja, aber Peter, ich nehme stark an, das ist dir natürlich auch schon aufgefallen, auch was Martin gerade erwähnt hat, Außenverteidiger, vor allem ein linker Außenverteidiger, den gilt es ja immer auszubilden und dann auch so weit zu bringen, dass man da vielleicht zwei Alternativen hat. Also, um es kurz zu machen, ist das ein Problem, die Außenverteidiger und der zentrale Stürmer? Muss da wieder mehr der Fokus darauf gelegt werden in der Ausbildung, Peter?
Ich glaube, es ist ganz einfach so, dass ich habe das halt auch immer wieder mal angesprochen, obwohl ich in dem Bereich auch zwar verantwortlich, aber nie wirklich als Trainer gearbeitet im Nachwuchsbereich, aber man lässt sich halt leiten von dem, was modern ist. Es wollen halt alle modern spielen und modern ist halt nicht immer das, was man halt dann umsetzen kann oder was man entwickeln kann. Also ich glaube ganz einfach, wenn du einmal hergehst und dir ein Fußballspiel anschaust, dann kannst du dir das Fußballspiel relativ einfach anschauen, welche Tugenden gefragt sind. Und wenn ich es runterbreche, ist es halt ganz einfach, dass du im Zentrum wen brauchst. Die müssen natürlich laufen können, die müssen organisieren können. Du brauchst hinten jemanden, der verteidigen kann, nämlich wirklich verteidigen kann. Und du brauchst vorne jemanden, der Tore schießt. So, und dann geht es über Tempo, dann geht es über Spielanlage. Und bei uns ist es heute in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Diese Tiki-Taka-Generation. Und dann gibt es eben diese Extrempressing-Philosophie. Und ich finde, das ist sehr, sehr vieles dazwischen in der Ausbildung. Weil nicht jeder kann das eine, nicht jeder kann das andere mit seiner Mannschaft spielen, mit seinen Spielern spielen. Und die werden da reingepresst in der ohne zu schauen, wo sind Qualitäten einzelner Spieler. Und es holt mich jetzt ein und ich bin einigermaßen beruhigt, dass man auf auf einem normalen Weg auch erkennt, dass ein Stürmer ganz einfach ein Stürmer ist und wichtig ist in einer Fußballmannschaft. Also bei allem, was schön ist und du kannst 80% Ballbesitz haben und kommst nicht zum Abschluss, weil du keinen drinnen hast, weil keiner in den Raum geht, weil keiner einen Verteidiger bindet. Also ich glaube, man muss ja auf das reduzieren, was den Fußball ausmacht. Und der ist nicht immer so kompliziert, wie er gemacht wird. Das ist halt mein relativ nüchterner Zugang. Und den kann man auch anders bewerten. Mittlerweile bin ich ein bisschen so mit einem Fuß raus und schaue mir das von draußen an, obwohl ich mich interessiere dafür und fühle mich in manchen Punkten ganz einfach auch bestätigt.
Ich finde deinen Zugang hervorragend. Man muss den Fußball nicht komplizierter machen, als er ist. Die Brasilianer, die haben sich mit 1-0 gegen die Schweiz durchgesetzt, stehen also bereits im Achtelfinale. Marc, wie überzeugend war für dich der Auftritt der Seleção? War es eher, darf man das überhaupt sagen, ein Arbeitssieg?
Nein, sie haben sich jetzt, es war jetzt keine Partie, wo sie geglänzt haben. Das ist auch klar, aber hat auch viel mit den Schweizern, fand ich, zu tun gehabt. Gestern, die übrigens schon zum 5. Mal bei einer WM in Folge teilgenommen haben. Das würden wir uns nur sehnlichst wünschen, dass wir da irgendwie in die Nähe kommen. Das nur so nebenbei. Und die Schweizer haben es gut verteidigt, haben natürlich den Fokus logischerweise gegen so eine Nation mit so einer Offensivbauer wie Brasilien sie hat. Und was da von der Bank gekommen ist, ist ja absurd gut. Dann auch probiert, über die Zeit zu retten und das Unentschieden mitzunehmen. Aber letzten Endes hat dann doch die Qualität in der Offensive gesiegt. Und aber um es jetzt insgesamt so ein bisschen den Bogen zu spannen, ich glaube, also ich die einzige Mannschaft, die mich bisher nach den zwei gespielten Partien wirklich überzeugt hat, sind einfach die Franzosen, weil sie einfach nie Zweifel aufkommen haben lassen. Für mich gefühlt, dass wer der Herr am Platz ist, dass sie immer nachlegen können. Sie haben so viele Stilmittel in ihrer Mannschaft, ob es Geschwindigkeit ist, Kreativität. Sie haben mit Giroud vorne einen drin, der 2 in die Jahre gekommen ist, aber eben noch wirklich Tore schießen kann. Und das ist beeindruckend. Auch die Stabilität, wir haben auch nach hinten arbeitet. Das, ja, also ich glaube, es wird wahrscheinlich, Frankreich wird es, ohne jetzt der Experte sein zu müssen, glaube ich, sehr weit schaffen.
Ja, ich denke, deine Meinung teilen hier sehr viele. Und Marc, weil du die Franzosen erwähnst, ich meine, die haben, glaube ich, insgesamt 7 Ausfälle. Da fehlen ein Kanté, ein Pogba, ein Benzema. Lucas Hernandez hat sich noch verletzt und ein Nkunku habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Also die individuelle Qualität beim aktuellen Titelverteidiger ist schon immens. Martin, ich glaube, du wolltest noch etwas zu den Aussagen von Marc sagen.
Nein, ich wollte nur noch ergänzen, dass ich finde, dass Brasilien natürlich schon auch interessante, um nicht zu sagen herausfordernde Gegner gehabt hat mit Schweiz und am Beginn auch mit Serbien, wo ich sage, da ist natürlich, das war nicht so einfach für die Brasilianer. Die, sage ich mal, Frankreich gegen Australien, da wartet man sich halt dann doch, und das hat man gesehen, nach dem Ausgleichstreffer ist dann eigentlich Australien, ist Frankreich ziemlich deutlich auch, sage ich einmal, drüber gefahren. Bei Brasilien, das ist vielleicht auch eine Entwicklung, dass man nicht nur spielt, sondern eben auch die Defensive im Blickfeld hat. Und mit dem Tor ist es ja jeweils besser geworden. Also dann war ja plötzlich, das ist aber auch nichts Besonderes, dass man dann mehr Raum hat. Aber ich will nur sagen, ich glaube, dass die Gegner der Brasilianer nicht so einfach waren. Und für die Brasilianer ist ja auch im Raster her insgesamt alles nicht so einfach. Denn wenn das so weitergeht, dann spielt ja Brasilien gegen Schweiz im Viertelfinale. Also das untere Raster ist mit Sicherheit eine größere Herausforderung als das obere Raster. Und
Brasilien gegen Schweiz im Viertelfinale?
Spanien wollte ich sagen.
Ja.
Aber es beginnt so ähnlich mit S. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass das obere Raster mit Frankreich, könnte man sagen, Frankreich, Argentinien, Deutschland, könnte auch alles natürlich enger werden, aber da gibt es halt im Moment nicht Deutschland, Argentinien, Frankreich und England, wollte ich sagen. Viele Nationen, viele Namen, nicht so einfach, aber insgesamt könnte es im oberen Raster unter Umständen einfacher sein, Richtung Finale zu gehen als im unteren Raster, zumindest von der Papierform her und von den Namen und von der Qualität.
Probieren Sie AG1. Darin stecken wichtige Vitamine, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere wichtige Zutaten. Alle Inhaltsstoffe sind hochqualitativ. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel und hilft Ihnen, Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen Sie dabei, was auch Ihre geistige Fitness betrifft. Das Ganze funktioniert super einfach. Einen Messlöffel und 250 Milliliter Wasser vermischen. Das Ganze einmal pro Tag zu sich nehmen. Auf athleticgreens.com/DAB erhalten Sie kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 Travel Packs zu Ihrem AG1-Abo dazu. Jetzt auf athleticgreens.com DAB informieren, AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und ihre Nährstoffversorgung ist unterstützt. Alle Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. Und was die Brasilianer betrifft, waren ja da schon sehr interessante Aspekte dabei, vor allem immer wieder Thema die Defensive. Peter, die Gegner waren nicht einfach, die Serben und jetzt zuletzt die Schweiz und trotzdem hat das Team von Tite noch keinen Gegentreffer erhalten. Das Ganze nach zwei Spielen. Wie sehr gefestigt siehst du die Brasilianer? Wie ausgewogen ist doch ihr Auftreten?
Ja, also das ist ja keine Überraschung, dass es eine total stabile Formation ist. Also da ist schon alles da. Also es ist, hat sich auch in den Jahren logischerweise total weiterentwickelt, dass sie in einem Bereich unterwegs sind, wo sie auch mit den Null halten können, mit ihrer Art und Weise, wie sie spielen. Das hat sie entwickelt, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hat, dass sie das auch logischerweise auch viele afrikanische Mannschaften, auch viele Spieler in Europa unterwegs haben und quasi die Schulung der Organisation auch mitbekommen dann zu ihren Nationalmannschaften. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, aber es ist offensichtlich gegen gut organisierte Mannschaften für Brasilien auch nicht so leicht, da 4-5 Stück zu machen. Das sieht man, weil eben, so wie es Marc gesagt hat, alle Mannschaften natürlich in irgendeiner Form verteidigen können, giftig sind, das sind alle fit, meiner Meinung nach. Das ist auch nicht jetzt auch verwunderlich, kommen ja alle aus der Meisterschaft. Jetzt wäre auch quasi Hochphase im internationalen Geschäft, also die sind jetzt einfach fit und das sieht man auch, wie sie zum Teil verteidigen. Das heißt, das auf der einen Seite ist nicht so einfach für Brasilien da. 4-5 Stück zu schießen, auf der anderen Seite ist es schon eine Mannschaft, da muss schon einiges unternehmen, dass sie in den Tor schießt. Und bin dabei, dass Serbien und Schweiz, es gibt leichtere Gruppen als die Brasilianer haben. Also insofern muss ich sagen, ist okay und ich teile natürlich, wie wahrscheinlich 99% der Menschen, die Fußball geschaut haben, dass die Franzosen die sind, denen man das zutraut. Aber auch die Norme, die haben alles in ihrer Mannschaft, aber auch die haben eine gesunde Organisation. Dort ist nichts dem Zufall überlassen und die haben vorne halt auch ihre Jungs, die speziellen Momente haben. Nicht? Und so hat es die Schaumwelt halt zusammengestellt und verlässt sich drauf und das ist wahrscheinlich nicht so verkehrt.
Ja, Peter, weil du jetzt die Schweizer und die Serben erwähnt hast, da gibt's ja dann das Entscheidungsspiel. Die Schweizer dürfen nicht verlieren. Wollen sie noch das Achtelfinale erreichen? Denkst du, schaffen es die Eidgenossen ins Achtelfinale?
Also das ist, wir haben natürlich die bessere Ausgangssituation, aber das ist eine 50-50 Partie, bin ich der Meinung. Also jetzt kann man sagen, die Serben haben mich gegen Brasilien, wenn man das überhaupt sagen darf, ein wenig enttäuscht. Ich hätte mir mehr erhofft, aber nein, es gibt halt auch einen Gegner, das ist trotzdem Brasilien. Und ich traue denen schon viel zu. Also ich glaube, das ist für die Schweizer, das ist noch nicht gegessen. Also dich darauf zu verlassen, dass das irgendwie so funktioniert, wir werden eine Top-Leistung brauchen gegen die Serben, glaube ich.
Ja, Marc, ich nehme stark an, du siehst es ähnlich wie Peter. 50-50, 50-50, wer da weiterkommt, Schweiz oder die Serben? Wenn es überhaupt einer von diesen beiden Mannschaften dann ist?
Ich sag 60-40 für die Serben, weil sie offensiv einfach vielleicht ein Tick kreativer sind und ich mir wünschen würde, dass die Offensive immer gewinnt gegen die Defensive.
Ja, und bei Punkte gleich.
Und am Ende läuft Kamerun, weil die schlagen Brasilien und sind dann
auf der Differenz
vor Schweiz und Serbien.
Eric Maxim Choupo-Moting schießt einen Hattrick und dann ist Kamerun unter den letzten 16 Teams bei dieser WM. Aber das ist ein ganz gutes Stichwort, denn die Tabellenkonstellationen, das ist ja auch so ein großes Thema. Die FIFA und die UEFA, die handhaben das unterschiedlich. Also bei Punktegleichheit entscheidet bei dieser Weltmeisterschaft nicht zuerst das direkte Duell, sondern zunächst einmal das Torverhältnis, danach dann die Anzahl der erzielten Tore. Marc, ist das für dich so in Ordnung? Was spricht für dich gegen diese Reihung? Oder sagst du, das direkte Duell, das sollte doch das Wichtigste sein?
Ich bin der Meinung, dass das direkte Duell immer zählen sollte vor dem Torverhältnis. Aber warum das jetzt so ist, kann ich dir nicht beantworten.
Weil die FIFA das so entschieden hat und bei der Fußball-Europameisterschaft Meisterschaft ist es bei der UEFA dann anders. Peter, deine
und
Meinung
andererseits, dazu? Das hat über Jahrzehnte war es ja immer so. Jetzt könnte man sagen, die UEFA hat einmal was geändert. Ne? Also.
Kann man natürlich auch so sehen, aber wir wollen auch wissen, wie Peter Stöger das Ganze sieht bzw. beurteilt. Eine gute Sache oder sagst du auch, so wie Marc, also das direkte Duell, das sollte schon als erstes zählen?
Ja, also es ist, man kann man alles durchdiskutieren. Es hat ja dann auch irgendwann die Diskussionen gegeben, dass halt dann irgendeine Mannschaft sehr, sehr hoch gewinnt, weil es für die anderen um nichts geht. Und deswegen ist das direkte Duell das Entscheidende. Ich glaube, du wirst immer wieder Dinge finden, wo du denkst, das ist in der Situation wäre das fairer anders, das direkte Duell. Und manchmal denkst du dir halt, okay, es ist halt wichtiger, dass du die erzielten Tore hast. Also an und für sich bin ich schon ein Freund davon, dass das, was man vielleicht über drei Spiele macht, nämlich dann sehr, sehr viele Tore zu erzielen, wichtiger ist als ein direktes Duell einmal. Aber ich glaube, du wirst immer wieder Partien haben oder Gruppen haben, wo du dann darüber diskutierst, dass es gefühlt, wir reden ja immer von unserem Gefühl, in dem Fall vielleicht nicht ganz so fair ist wie sonst. Deswegen nur einmal die Punkte, die erzielten Tore, die Tordifferenz, das hat schon was im Sport, meiner Meinung nach.
Ja, ja, und da wird es weiterhin auch Diskussionen geben, was da die beste Option ist, was heißt die beste Option. Ja, es gibt immer Vor- und Nachteile. Diskutiert wird auch weiterhin, komisch, völlig überraschenderweise, über den VAR. Die Portugiesen, die konnten sich gegen Uruguay mit 2:0 durchsetzen, stehen somit ebenso wie Brasilien im Achtelfinale. Und jetzt sagen viele, nicht zu Unrecht, den Portugiesen wurden bei dieser WM schon 2 Elfmeter geschenkt. Der erste im Spiel gegen Ghana. Ronaldo wurde da für viele nicht gefoult. Und dann den zweiten gegen Uruguay. Da gab es nach einem Handspiel von Jimenez im eigenen Strafraum 11 Meter. Der Verteidiger stützte sich mit dem Arm ab, erwischte damit den Ball. Im Regelwerk der IFAB, also die Regelkunde ja auch so vorgeben, steht ganz klar drinnen, das ist kein strafbares Handspiel, auch wenn jetzt der Begriff Stützarm gar nicht mehr so zu finden ist. Marc, jetzt habe ich da schon sehr viel erklärt. Um es kurz zu machen, was für dich ein Elfer? Ist das überhaupt noch nachvollziehbar?
Redest du jetzt vom ersten oder vom zweiten Elfmeter?
Nein, ich rede von beiden.
Ja, der erste war sehr wohlwollend gepfiffen. Und der zweite war ganz klar kein Elfmeter. Also wie man hier auf die Idee kommt, sich als VAR einzuschalten und zu sagen, schau das nochmal an, das war vielleicht doch ein Handspiel, entschließt sich meiner Kenntnis, aber das können wir einfach zu den Akten hinzugeben, die mittlerweile sich hinter mir schon auftürmen, den VAR, die VAR-Entscheidungen. Vielleicht, wenn man es positiv sieht, man sieht auch, dass es international noch nicht gut klappt oder dass es haarsträubende Fehlentscheidungen gibt. Und hier wurden ganz klar, wenn man so will, auch zwei Geschenke verteilt. Wo kein Geschenk verteilt worden ist, war beim vermeintlichen Tor von Ronaldo, der es ja fast geschafft hätte, ein Tor zu erzielen, ohne den Ball zu berühren. Aber ja, das nur so nebenbei.
Ja, Peter, für dich die 2 Elfmeterszenen bei Portugal. Der erste war sein Foulspiel an Ronaldo, aber da geht es ja dann auch darum, war es eine klare Fehlentscheidung, aber die FIFA und UEFA, die beurteilen ja das dann auch etwas anders. Da geht es ja dann gar nicht so um die klare, offensichtliche Fehlentscheidung. Und dieses Handspiel, ich denke, da sind wir uns einig, das war kein Elfmeter.
Ja, also ich glaube, das war an Cristiano Ronaldo, es war nicht unbedingt 11 Meter, muss man nicht geben. Also da waren andere Sachen dabei, wie das Foul für Katar. Wo der Elfmeter nicht gegeben wurde, dass man nicht nachgeschaut. Für mich ist es ein bisschen eigenartig, wann jemand nachschaut und wann jemand nicht nachschaut. Also das ist für mich auch etwas, was ich bislang noch nicht ganz verstanden habe, wann jemand da wirklich raus soll oder raus muss. Spannend wäre für uns wahrscheinlich alle. Vielleicht auch desillusionierend dann die Kommunikation der Schiedsrichter, das wäre vielleicht auch spannend. Ich denke auch, dass das Handspiel, da sind wir uns zwar grundsätzlich alle einig, die Frage ist halt dann, wir hätten wahrscheinlich schon eine andere Diskussion, wenn es so eine Situation ist, dass einer 1-1 auf den läuft, der rutscht rein, der spitzt ihm den Ball durch die Beine, er stützt sich hinten ab und der Ball bleibt auf seiner Hand liegen und er kommt nicht zum Abschluss. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne diese Regel, wie sie drinnen steht, ich habe es gestern auch durchgelesen, deswegen aus der Regel heraus ist sowas eben kein Handspiel. Aber ich glaube, du würdest wahrscheinlich genauso diskutieren, wenn der Marc allein auf dem Verteidiger gelaufen wäre, spielt ihm den Ball durch die Beine, weil der rutscht.
Das ist selten passiert. Noch.
Er hätte ihn drüber gespielt, der Marc.
Ich weiß nicht, der hat meistens von weit geschossen. Aber deswegen ich hätte den Elfmeter natürlich auch nicht gegeben, aber ich glaube, dass man dann wahrscheinlich auch diskutieren würde, wenn das eine entscheidende Geschichte wäre und der Ball bleibt dann bei der Hand zum Beispiel auch liegen. Der ist ja weggegangen, deswegen eine andere Diskussion. Also ich persönlich hätte beide Elfmeter also, nicht gegeben, aber
Marc, ja, bitte. Darf ich mich nur kurz noch einbringen, was diesen Punkt betrifft? Und das ist auch ganz, ganz wichtig in dieser ganzen Diskussion, finde ich, was auch immer viel zu kurz kommt, ist einfach auch die Absicht. Ja, ist natürlich immer schwer zu deuten, wie ist die Absicht, aber in dem Fall von Jimenez, er rutscht. Und wenn du jetzt hergehst und ihn unterstellst, dass er in der Geistesschnelligkeit erkannt hat, er kriegt einen Beinschuss, der Ball kommt genau in der Mitte zwischen seinen Beinen, kann er mit der Hand abfangen, dann ist das eine Hochleistung.
Aber eben, er hat natürlich recht, dass es eine tolle Leistung ist, wenn er das kann. Auf der anderen Seite ist es, wenn jemand auf der Seite rutscht und die Hand ein bisschen draußen hat, ist es für mich auch eine normale Bewegung. Und wenn du ihm dann auf die Hand schießt, ist in vielen Bereichen jetzt schon 11 Meter. Das heißt, die Verbreiterung in dem Fall ist ja noch hinten genauso gegeben, meiner Meinung nach, wie zur Seite, wenn er Sliding Tackling macht. Was? Also deswegen, es ist vieles schwierig und ich bleibe auch dabei. Und das finde ich auch, worüber ich wirklich froh bin, weil mir das von Start weg klar war, ist, dass wer gesagt hat, es wird keine Diskussionen am Stammtisch geben. Da habe ich mit Deppert gelacht damals. Ne? Also natürlich gibt es die weiter. Aber die ganz klaren, die ganz, ganz klaren Fehlentscheidungen, um die es ja geht, die gibt es halt nicht mehr. Also ein Tor mit der Hand wird es nicht mehr geben.
Ja.
Sage ich mal, 99%. Ich meine, wie die Franzosen einmal gegen Irland weitergekommen sind oder so irgendwie. Das wird es halt nicht mehr geben. Und dafür ist es okay. Da kannst du viel diskutieren über Verbesserungspotenzial. Ne? Und das wird es auch geben. Aber du kommst dann irgendwann einmal in einen Bereich auch rein, wo beginnst du mit der Diskussion und wann greifst du ein und wie oft greifst du ein? Ein Zweikampf im Mittelfeld, irgendwo schon mal, weil das kann ein guter Freistoß werden. Also da musst du dann aufpassen, glaube ich.
Ja. Martin, ganz kurz, aber es geht nämlich auch um die Nachvollziehbarkeit und es ist schon zu erkennen, bei dieser WM, die FIFA legt es eben etwas anders an als die UEFA bei Strafraumszenen. Da geht es eben nicht explizit um eine klare, deutliche Fehlentscheidung. Da gibt es dann schon unterstützend auch einmal einen On-Field-Review. Das ist genau das, was Peter auch erwähnt hat, diese Nachvollziehbarkeit. Dadurch sind ja jetzt alle verwirrt, jetzt kennt sich dann bald überhaupt niemand mehr aus, oder übertreibe ich jetzt, aber das ist auch ein Gefühl
von mir. Das ist aber schon immer der Fall gewesen, es braucht uns ja keiner erzählen, 2006 beim WM-Finale, dass der Schiedsrichter gesehen hat, was zwischen Zidane und Materazzi war, sondern in offensichtlich nie bestätigterweise wurde der Schiedsrichter informiert übers Headset und hat dann dem Zidane zu Recht rot gegeben. Aber da war für mich das erste Mal, dass der Videoschiedsrichter eingegriffen hat bei einer Weltmeisterschaft, in einem Finale 2006, wo man noch ein Jahrzehnt entfernt war vom Videoschiedsrichter, von der Einführung. Also ich will damit nur sagen, die FIFA will natürlich bei der Weltmeisterschaft immer auch Neues probieren und Anführungszeichen und auch Zeichen setzen. Wir sehen ja jetzt einen fünften Offiziellen, der nur für die Wechsel zuständig ist, damit der vierte sich konzentrieren kann auf die Länge der Nachspielzeit und die Teamchefs und die Betreuer beruhigen kann. Wir sehen vier Assistenten des Videoschiedsrichterassistenten. Also ich will damit nur sagen, das ist ja alles in der Praxis nicht umsetzbar, nicht einmal in der Premier League wahrscheinlich, obwohl die das Geld dazu hätten. Also man versucht da schon auch Zeichen zu setzen, aber ich bin beim Peter und das war schon 2017, 18 so, als die ersten Ligen, die den Videoschiedsrichter eingeführt haben. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber wir haben natürlich, wie der Peter sagt, ein Tor, das mit der Hand erzielt wird, wird nicht zählen. Ein Tor, das mit der Hand verhindert wird, im Übrigen, da geht es dann nicht um Absicht oder Nicht-Absicht, wird nicht zählen. Ein Abseits und mittlerweile mit der Weiterentwicklung der Technik, jetzt haben wir ja dort dieses Abseits, wo dort die Schulter ein Millimeter möglicherweise im Abseits war, wird es nicht geben. Also da ist es auf alle Fälle, wenn man so möchte, wenn man ein Fan der Gerechtigkeit ist, auf alle Fälle ist da was passiert. Beim Rest entscheiden Menschen, egal ob vor einem Monitor oder auf dem Spielfeld. Und zu den Szenen von Portugal gesprochen, also ich finde der erste Elfmeter, das sind Dutzend Fouls, da entscheidet ein Schiedsrichter so oder andere so. Das ist aber auch, sage ich einmal, da kann man noch so oft sagen, die Schiedsrichter sind alle relativ klar gebrieft. Es ist ja der Unterschied, ob dann einer pfeift aus der Südamerika, aus Asien, aus Afrika oder aus Europa. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Wir selbst erleben schon bei der Champions League einen Unterschied, wenn ein britischer oder vielleicht ein rumänischer Schiedsrichter pfeift. Ich will nur sagen, oder ein slowenischer, es ist einfach ein Unterschied. Und zu dieser Handgeschichte, ich glaube, wenn das irgendwo auf dem Spielfeld gewesen wäre, hätte der Schiedsrichter immer gepfiffen. Und kann man nicht vorstellen, ob dann irgendjemand was gesagt hätte, wenn es dann einen Freistoß gibt. Es ist eine verdammt blöde Situation. Da ist überhaupt keine Absicht da. Nein, natürlich nicht, weil der fällt einfach. Und es heißt ja immer, ist die Handhaltung mit der Körperbewegung zu rechtfertigen? Ich finde ja, sehr wohl. Der will sich einfach nur aufstützen und will nicht blöd fallen. Auf der anderen Seite, ist es auf der Linie und der wehrt damit einen Tor ab, dann ist es trotzdem ein Elfmeter. Nicht? Also ich will nur sagen, es ist echt schwierig. Die Chance war groß, dass der dann auch zum Abschluss kommt. Wie man es macht, ist falsch. Ich sage einmal so, ich verstehe dann trotzdem nicht ganz die Aufregung. Es waren 5, 6 Minuten vor Schluss. Und das war halt dann das 2-0. Natürlich war es dann erledigt. Aber ich sage, es war insgesamt eine blöde Aktion, egal wie man es macht und wie man entscheidet. Ich finde, es ist nicht ganz so eindeutig zu sagen, es ist nicht so, weil übrigens, und dann hör ich auf, in der Regel steht ja nichts dazu drinnen, sondern es ist nur eine Erläuterung, die sagt, wie es angewendet werden soll. Weil die Regel ist ja schon Jahrzehnte alt. Ne?
Ja, also ich finde, ganz wichtig in dieser Debatte ist einfach auch immer die Absicht, ja, dass man die auch mit reinbezieht in diese ganze Bewertung von solchen Szenen. Beim Fall von Jimenez kann mir keiner erzählen, dass der A in dem Moment realisiert, dass er einen Beinschuss bekommt, beziehungsweise B dann mit einem, ohne hinzuschauen, den Ball dann quasi aufhängt mit der Hand, sondern es war eine klassische Stützhand. Und da sind wir halt bei der Absicht. In dem Fall war es für mich keine Absicht von Jimenez, deswegen kannst du das nicht geben. Egal, ob es auf der Linie ist, egal, ob es im Mittelfeld ist oder im Strafraum, das hast du einfach nicht zu geben. Ja. Und das kommt bei der ganzen Debatte immer viel zu kurz. Es ist was anderes, wenn er nach dem Ball gegriffen hätte, also sprich nach hinten gegriffen hätte und den Ball probiert hätte, irgendwie noch einzufangen, aber das war nicht der Fall. Deswegen für mich kein Elfmeter oder glasklare Fehlentscheidung.
Keine Verbreiterung, keine unnatürliche Handbewegung. Die Diskussionen, sie werden trotzdem nicht aufhören und irgendwie ist das doch auch etwas Schönes am Fußball. So, jetzt werden wir dann wieder, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen sportlicher. Wollen wir über die Belgier sprechen, die goldene Generation. Peter, ist der dritte Platz bei der WM 2018 das Maximum für diese Generation? Es scheint so, denn bis jetzt waren die Auftritte eher überschaubar.
Ja, das ist sicher für mich jetzt von dem, wie sie die Spiele gemacht haben, die Enttäuschung eigentlich. Das würde ich so bewerten. Die Mannschaft, von der ich mir einiges erwartet und erhofft habe, die hat eigentlich in beiden Spielen, also für die Qualität, wenn wir über Qualität reden, weiß ich jetzt nicht, aber sie haben auf jeden Fall nichts gebracht. Also es war nichts da, was mich begeistert hätte, was mir gefallen hätte, ob das jetzt Einzelaktionen waren oder ob das so auch ein, du entwickelst ja auch ein Gefühl, wenn du dir einen Spieler anschaust, als Trainer zumindest, ist diese Mannschaft intakt und sind die bereit, gemeinsam zu arbeiten? Auch dieses Gefühl habe ich nicht. Und dann ist es auch kein Zufall, dass sie so spielen, wie sie spielen. Also das ist schon sehr enttäuschend, finde ich.
Marc, wie kannst du dir die bisherigen Auftritte, die enttäuschenden der Belgier erklären? Ich sage jetzt Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois, die sind Weltklasse, können Weltklasse-Leistungen liefern, aber der Rest, da wird es dann schon schwierig. Ein Eden Hazard ist zum Beispiel in die Jahre gekommen, nicht nur er, und jetzt sagen viele, seine beste aktive Zeit, die hat er schon hinter sich. Also, wie kannst du dir diese enttäuschenden Auftritte erklären, der Belgier?
Ja, er ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch in die Breite gegangen. Und ich weiß jetzt, warum das so ist, wie es ist bei den Belgiern. Es ist aber Fakt, dass es auch immer wieder, für mich als Außenstehender, ich bin da viel zu weit weg von den Belgiern, dass ich das jetzt intern erst kenne oder irgendwas gehört hätte, aber auch sehr verstörende Aussagen und Interviews du immer wieder bekommst, ob es jetzt von De Bruyne ist, von Lukaku, die sagen immer, ja, wir sind zu alt und ob das jetzt ironisch gemeint ist oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen aus der Ferne, aber es ist, mein Gefühl deckt sich mit dem von Peter, dass es da eigentlich nicht stimmt innerhalb der Mannschaft, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, und die Marokkaner sind sie bis jetzt die Überraschungsmannschaft, also in Gruppe F, sagen viele. Gut, die Kanadier haben gegen die Belgier verloren, sehr unglücklich, da können wir auch über Elfmeterentscheidungen sprechen. Die Kanadier haben einen bekommen, eigentlich hätten es drei sein müssen, sagen einige, aber belassen wir es jetzt einmal bei meiner Aussage. Marc, noch kurz zu den Marokkanern, wie weit können es die schaffen, deiner Meinung nach? Sind sie für dich jetzt so diese positive Überraschung, wobei da spielen ja auch ganz gute Akteure?
Ja, ich bin gute Akteure und grundsätzlich fand ich es jetzt großartig, auch welche Stimmung in den Stadien herrscht. Das heißt, wie viele marokkanische Fans auch den Weg ins Stadion gefunden haben, um ihre Mannschaft zu pushen. Und sie haben durch die Bank eigentlich auch ganz interessante Spieler dabei. Und ich glaube, oder ich traue ihnen schon so, dass sowas wie Achtelfinale oder möglicherweise sogar Viertelfinale wäre schon drin, aber dann ist auch schon wieder gut.
Peter, siehst du es ähnlich? Wie sehr gefällt dir die Spielweise der Marokkaner? Was traust du ihnen noch im Turnierverlauf zu?
Ja, ich glaube, dass sie auf jeden Fall weiterkommen. Ich glaube, dass sie das letzte Spiel gewinnen werden. Wenngleich ich auch sagen muss, die Kanadier haben mich beeindruckt im ersten Spiel gegen Belgien. Man relativiert sie dann halt einmal auch mit der zweiten Partie der Belgier vielleicht. Aber trotzdem, es wird kein Selbstläufer, aber ich glaube, dass sie es schaffen werden und dann wird man halt sehen, also wie weit es dann wirklich geht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Afrikaner das schaffen, die Gruppe zu überstehen. Da kann schon noch irgendwann mal was passieren, aber so ganz vorne dabei sehe ich sie halt nicht.
Ja. Martin, ein großer Themenschwerpunkt, der fehlt uns noch, die Gruppe E mit Deutschland. Das Team von Hansi Flick holte im bisher wahrscheinlich besten Spiel dieser WM, sagen jetzt einige, gegen Spanien ein 1-1 unentschieden. Jetzt sind wir dann auch beim Thema Niklas Füllkrug, der Stürmer, der nach seiner Einwechslung einen sehenswerten Treffer erzielen konnte. Insgesamt gesehen, der Auftritt der Deutschen, leistungstechnisch meine ich jetzt, nicht nur von den Ergebnissen her, sondern leistungstechnisch, wie sehr hat dir das gefallen, wie sich Deutschland bisher präsentiert hat?
Naja, ausbaufähig, würde ich mal sagen. Aber ich glaube,
von den Leistungen her oder
das
von
Wichtigste den Punkten? War in jeglicher Hinsicht. Und das wichtigste Spiel hat der Peter eingangs dieses Podcasts ja schon gesagt, war das Spiel ein paar Stunden davor, nämlich dieses Spiel, in dem Japan die große Chance vergeben hat, gegen Costa Rica Deutschland quasi aus dem Bewerb zu kicken, denn ein Unentschieden wäre ja dann auch schon zu wenig gewesen. Also, aber man sieht natürlich, dass Deutschland eine Klasse hat, dass Deutschland auch Probleme hat, das haben auch andere Nationen. Fakt ist, Deutschland hat es jetzt selbst in der Hand. Ich gehe mal davon aus, dass man gegen Costa Rica gewinnen wird. Und dann ist natürlich trotzdem alles möglich. Ja, wenn du Zweiter wirst in der Gruppe E, spielst du meines Wissens ja gegen den Ersten aus der Gruppe F. Das ist dann plötzlich Marokko oder Kroatien. Da ist natürlich dann trotzdem was drinnen und dann kannst du schon auch in einen Flow kommen. Also ich meine, dass da sehr viel Qualität ist, das sieht man ja. Ich brauche jetzt nicht die einzelnen Spieler aufzählen. Die Frage ist, auch da gilt, ob die Mannschaft dann halt so gefestigt ist, wie wir schon heute gesprochen haben über Frankreich, wie wir auch schon über Brasilien gesprochen haben. Aber Deutschland traue ich dann trotzdem in so einer Phase, wenn man das einmal übersteht, alles zu, weil dann sind K.O. Runden. Dann geht es um Tagesform, um Spielglück. Dann haben wir eine Szene, wo es einen Strafstoß gibt durch ein Handspiel, das vielleicht gar kein strafbares Handspiel war. Also dann in einer K.O.-Phase traue ich solchen Nationen zu, 4 Spiele zu gewinnen und dann bist du Weltmeister.
Marc, du als ehemaliger, großartiger Stürmer, der du warst, treffsicher, erwartest du jetzt Niklas Füllkrug in der Startformation der Deutschen gegen Costa Rica? Martin hat es ja schon erwähnt, die Deutschen, die müssen unbedingt gewinnen, wollen sie noch ins Achtelfinale. Kommt Hansi Flick jetzt eigentlich gar nicht mehr an ihm vorbei?
Ja, also wer bin ich, dass ich Hansi Flick Ratschläge gebe? Ja, das
aber du kannst uns Ratschläge geben.
Ja, überhaupt nicht Ratschläge, aber ich habe, also wenn ich jetzt in Hansi Flicks Haut stecken würde, würde ich es schon so anlegen, dass ich den Füllkrug vorne reingebe. Warum? Kann ich auch erklären, weil du beim DFB-Team einfach einen sehr, sehr großen Bayern-Block hast. Und wir haben es ja vorher schon eingangs kurz erwähnt, dass auch dort die Erkenntnis relativ schnell gereift ist, dass wenn sie vorne drin einen Sturm haben mit Choupo-Moting bei Bayern, auf einmal hat das Werkel wieder zum Rennen begonnen. Und ich glaube, bei den Deutschen ist es ähnlich. Die haben immer schon mit einem Mittelstürmer gespielt. Das ist einfach, das passt zu dieser Mannschaft am besten von den Spielertypen, die sie auch haben. Die ganzen Manés und Musialas, das sind überragende Spiele im 1 gegen 1 und die können auch wirklich gefährliche Momente kreieren. Aber ich traue mich zu wetten, von Großchancen, da brauchen sie dann einfach, da lassen sich zu viele entgehen. Ja? Und das hat auch, bevor Füllkrug das Tor gemacht hat, bei Musiala gesehen, der, ich glaube, es war fast die idente Position gehabt hat und dann quasi zentrales Tor geschossen hat. Und soll jetzt bitte nicht so gedeutet werden, dass ich denen die Qualität abspreche, um Gottes Willen, sondern die haben einfach viel, viel größere Stärken in anderen Bereichen des Spiels. Ja, in der Vorbereitung, auch im 1 gegen 1 auflösen, in der Geschwindigkeit, in der Tiefe bespielen. Aber wenn es darum geht, du stehst vorm Torhüter und musst jetzt geisterschnell reagieren, dann hat einfach der Füllkrug einen Synapsenvorsprung, wenn man so will, im Vergleich zu den anderen Spielern, weil der das schon seit 30 Jahren jeden Tag im Training quasi gemacht und es ist eine Kernkompetenz. Und ich glaube, dass so ein Spieler der Mannschaft gut tun wird, um jetzt seine Frage zu beantworten.
Ja, Peter, Costa Rica wird sicherlich ein tiefstehender Gegner sein, kompakt verteidigen, wie sie es auch gegen die Japaner gemacht haben. Und dann wäre doch so ein Spielertyp, wie jetzt Marc gesagt hat, durch Niklas Füllkrug, der sich im Strafraum immer wieder auffällt und der eben auch, darf man das überhaupt sagen, über diesen Killerinstinkt verfügt, dass er dann diese Treffer auch erzielt. Wäre er genau der Richtige oder ist dann ein Kai Havertz doch wichtiger, weil er auch fußballerisch noch mehr dem deutschen Team geben kann? Wie siehst du diese Position?
Also der Marc hat ja das sehr lange erklärt. Ich sage es kurz, er spielt ganz sicher.
Na, perfekt. So eine Antwort, die wünscht man sich. Martin, Niklas Füllkrug in der Startformation der Deutschen.
Ja, ich glaube auch, bei so einem Spiel bietet sich's an. Aber Deutschland wird gewinnen. Und ja, wir hatten ja viele Weltmeisterschaften, wo Stürmer plötzlich eingesetzt wurden, mit denen man nicht gerechnet hat. Und die hatten halt dann das Momentum. Beginnend bei Toto Schillaci etwa, und da haben wir die Österreicher auch eine gewisse Erfahrung gehabt, 1990, und du hast immer wieder so Spieler gehabt, die dann bei einer WM auch explodieren, und für Füllkrug ist natürlich eine wunderbare Geschichte, nicht? Wenn einer früher noch in der zweiten deutschen Liga spielt und jetzt ist er WM-Torschütze, das ist schon ganz fein.
Ja, und jetzt haben wir viel über Niklas Füllkrug gesprochen. Ich finde, wenn nicht sogar der wichtigste offensive Spieler, neben Jamal Musiala ist Leroy Sané, der gab nach Verletzungspause, nach überstandener, sein Comeback gegen die Spanier. Marc, wenn er fit ist, ist er auch für dich vielleicht sogar der wichtigste da vorne im Offensivspiel der Deutschen?
Ja, wenn er fit ist und wenn er will. Ja. Also das hat man ja auch lange Zeit auch gehört und mitverfolgen können, dass er zwar gespielt hat, aber aus welchen Gründen auch immer nicht so bei sich war oder das nicht so abrufen konnte, was er einfach drauf hat. Und er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Und wenn er fit ist und Lust hat, dann ist er eigentlich nicht auf die Bank zu setzen.
Ja, Peter, Leroy Sané ist er auch für dich ein ganz interessanter Spieler in Verbindung dann auch mit einem fitten Musiala und dann noch einem zentralen Stürmer wie Füllkrug. Ja, da könnten die Deutschen dann schon, wie soll man sagen, ins Rollen kommen. Wenn Leroy Sané fit ist, damit ich es rausbekomme, sind die Deutschen qualitativ schon noch einmal um einen Deut besser. Oder nicht?
Ja, wenn er fit ist. Ja. Ja. Wenn er fit ist und wenn er klar ist in seiner Aufgabe, dann ist er sicher ein außergewöhnlicher Spieler. Wenn nicht, wenn das, was man auch schon gesehen hat bei ihm, so in die Halbherzigkeit reingeht, dann wirkt es auch überheblich, nicht motiviert und dann ist es natürlich auch schwierig. Ne? Dann, ich glaube, das wird Hansi Flick sehr, sehr wohl, sehr klar bewerten. Also sie haben genug Kicker, die den tiefstehenden Gegner zumindest ausspielen können. Deswegen glaube ich, Name der Füllkrug im Zentrum wird notwendig sein. Ich sehe in Wahrheit auch für die Arbeit rundherum in irgendeiner Position auch Thomas Müller trotzdem, der da in dem Bereich wichtig sein kann. Du musst die aufarbeiten. Es wird nicht so funktionieren, dass du nur das Tiki-Taka rund um einen 16er spielst, sondern du musst in diese Räume reinkommen, entweder über die Außen, über Tiefgang, über Bälle, über Flankenbälle, und da brauchst du diese Jungs auch drinnen, und das Spiel werden sie gewinnen müssen und das werden sie auch gewinnen, und dann wird man sehen, wie es weitergeht.
Ja, und vielleicht stellt Hansi Flick in der Defensive auch auf eine Dreierkette um, eben weil Costa Rica ein tiefstehender Gegner ist, dann könnte er einen Offensivspieler noch mehr reinbringen in die Startformation. Und Martin, du hast es eh schon gesagt, die Deutschen, hast du gesagt, die qualifizieren sich ganz sicher fürs Achtelfinale. Und wenn wir beim Torverhältnis sind, die Spanier auch.
Sollten wir davon ausgehen.
Ja, Marc, gehst du auch fix davon aus? Das ist dann schon natürlich durch diesen hohen Sieg gegen Costa Rica sehr wahrscheinlich, dass die Spanier es dann schaffen.
Ja, die Spanier sind ja neben den, vielleicht oder kurz nach den Franzosen, die Mannschaft, die mich am mitunter am meisten überzeugt hat, von der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Da dürften, sagen wir wieder beim Gefühl von Peter, auch viele Stimmen innerhalb der Mannschaft. Also die machen auch richtig Spaß, denen, wenn man denen zuschaut. Und ich glaube, die werden es auf jeden Fall weit schaffen.
Ja, Peter, ein Mitfavorit, das ist jetzt keine Überraschung, die Spanier. Begeisternder Fußball, diese technischen Fertigkeiten, die Passsicherheit. Erwartest du sie dann auch ganz weit in diesem Turnier, so wie Marc es jetzt schon angesprochen hat?
Ja, klar, die haben ein paar sehr, sehr spannende junge Spieler drinnen, die haben eine gute Mischung, die haben arrivierte Spieler, die wissen, worum es geht. Die haben nochmal vielleicht eine Möglichkeit, was beim großen Turnier mitzunehmen. Sie haben Varianten, sie haben auch einen neuen mit Morata, die sie bringen können oder von Beginn an spielen lassen können. Es ist auch eine unterschiedliche Option. Sie haben vieles, was eigentlich eine Weltmeistermannschaft haben sollte, sehe ich bei ihnen. Aber es ist jetzt die Gruppe, da haben sie aufgezeigt. Ich finde, dass Costa Rica und meiner Meinung nach auch Australien die Mannschaften waren, die, wo ich im Defensivverbund die größten Probleme gesehen habe von der Organisation. Deswegen hat es auch ein paar Stück mehr gegeben als normalerweise. Und ich glaube, mit den, so wie es Martin gesagt hat, mit den K.O.-Duellen, da kommt dann das große Kino auf uns zu, weil da geht es dann wirklich um diese minimalen Fehler, das Momentum. Auf dem Level, da darfst du dir dann gar nichts erlauben und das ist halt dann die Frage. Du kannst eine super Gruppenphase spielen und verschlaust die ersten 5 Minuten in der K.O.-Phase und das war's dann nicht. Und dann sagst du, das ist ein Witz. Ne? Also das kann dann ganz einfach passieren und dann werden wir erst sehen. Dann wird alles neu gemischt, meiner Meinung nach.
Ja, es beginnt schon langsam zu kribbeln. Martin, die Zeit vergeht. Wir befinden uns schon langsam so am Ende des heutigen Podcasts. Du hast aber gesagt, du hast noch ein Thema, das du gerne
ja, ein Thema würde mich interessieren, da wir ja hier ÖFB-Legenden haben und der Peter sogar ein Thema war für den aktuellen Teamchefposten, was unsere beiden Experten zur Situation beim ÖFB sagen. Es soll ja in einer Woche eine außerordentliche Präsidiumssitzung geben.
Ich glaube am 8. Dezember.
Der Peter und auch der stets kritische Marc bewerten.
Zuerst vielleicht Peter und dann Marc.
Also ich kann nur das sagen, was ich soweit lese und mehr kann ich nicht beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, was außerordentlich dann besprochen wird, was alles am Tisch kommen muss, was die Leute verlangen, weiß ich jetzt nicht. Ich kann das schwer beurteilen. Ich glaube, es ist von meiner Einschätzung, weil wir auch diskutieren und wir haben das ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen.
Ja.
Und wir sprechen es wieder an. Das zeigt natürlich, dass es im Interesse, in unserem Interesse ist, ich glaube auch im Interesse der Fußballfans ist, dass eine Erklärung oder eine Stellungnahme in irgendeiner Form einmal dann von allen Beteiligten geht, wie es weitergeht. Also ich glaube ganz einfach, dass man solche Themen, die müssen vom Tisch. Also wenn da irgendwas an Kritik ist, was vielleicht richtig ist, da muss man die widerlegen, sage ich mal, und wenn das alles nicht richtig ist, dann muss das vom Tisch. Also das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben dann beginnend im Frühjahr ganz einfach ein großes Ziel und bis dahin sollte aber schon alles getan werden, dass wir, ich sage, gemeinsam einen Weg gehen. Wenn wir uns qualifizieren, dann brauchen wir diese Nebengeräusche nicht und alles andere kann ich da nicht bewerten. Also dazu habe ich zu wenig Einblick. Aber das Thema ist es und es gehört vom Tisch, das ist wichtig.
So ist es. Marc, auch deine Einschätzungen dazu, das gehört jetzt einfach einmal ausgesprochen, beziehungsweise da muss dann eine Entscheidung her, an der dann alle auch beteiligt sind und dann kann man auch wieder nach vorne blicken.
Ja, mein geschätzter Kollege der Peter hat jetzt eine lange Antwort gegeben. Ich gebe eine sehr, sehr kurze.
Die Retourkutsche, schweres Foul von Marc Janko.
Das Thema gehört zum Tisch und es gehört einfach Klarheit und Aufklärung da rein und das wünsche ich mir als Fan und ich hoffe, dass wir uns dann bald wieder auf sportliche Sachen konzentrieren können und dass ich jetzt nicht meinen Spitznamen von Martin, der stets kritische Marc, weiter behalte, weil ich würde auch gerne mal was Positives und was Lobendes sagen, aber in der Vergangenheit fiel es mir halt schwer mit all den Nebengeräuschen.
Aber Kritik gehört dir dazu, Marc. Du kennst möglicherweise meine Redewendung, Kritik am Guten ist der Preis für das Bessere.
Wow, das wäre jetzt eigentlich ein perfekter Abschluss, aber ich möchte es nicht dabei.
Otto, entschuldige, ich darf den Podcast noch nicht schließen. Ich würde gerne.
Nein, habe ich auch nicht vorgehabt.
Wenn wir jetzt schon via Internet verbunden sind, von euch wissen wollen, hat Ronaldo jetzt gestern den Ball berührt oder nicht?
Ich sage nein.
Ich sage, die Haarspitzen waren dran.
Ja, aber ist es dann ein Tor von Ronaldo für dich, Peter?
Ja, hab ich nicht in die Bücher geschaut.
Naja,
der Fakt ist, dass ich glaube, dass er berührt hat. Fakt ist, dass die Reaktion von ihm, wie er es gemacht hat, dass sie kein Mensch braucht. Aber Fakt ist auch, seine Reaktion zum Ball hin hat natürlich schon einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass es auch dann ein Tor geworden ist, meiner Meinung nach.
Danke, Peter. Das ist mir gestern völlig abgegangen. Ja. Ich glaube, der Torschütze ist jetzt eh klar und das ist auch gut so, das ist eine Flanke. Nur Fakt ist auch, würde der Ronaldo oder wer auch immer bei so einer Flanke nicht zum Ball gehen, ja, dann wäre das ja ein leichtes für den Goalie oder für den Defensivspieler gewesen, das Gegentor zu verhindern. Insofern ist das schon wichtig auch zu erwähnen, aber das ist mir gestern ein bisschen abgegangen bei der Berichterstattung insgesamt. Aber ich bin immer einer Meinung, dass der Torschütze der Fernandes ist oder Fernandes oder wer ich immer ja genannt
Bruno Fernandes.
Reicht jetzt schon Präsenz, um als Torschütze zu gelten, oder was?
Nein. Aber man muss es nur erwähnen, dass es natürlich schon wichtig war, dass er zu diesem Ball geht. Ja, ich glaube, da sind wir uns ja einig. Ne?
Da sind wir uns einig. Also ich glaube auch, um das abzuschließen, er hat ihn nicht berührt, weil der Ball vom Spin her sich nicht verändert hat. Und ich glaube, er hat es nicht berührt. Und es war im Nachhinein muss er dann draufbleiben auf seinem Torjubel, den er dann, wo er die Hände in die Höhe streckt. Aber ich glaube, dass er auch nur aufgrund dieser Einstellung so weit gekommen ist, wie er eben gekommen ist. Und dass er wirklich für jedes Tor kämpft, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es in diesem Fall wahrscheinlich aussichtslos ist.
Ja, und ich glaube, er schätzt Cristiano Ronaldo alle falsch ein. Er hat sich einfach unglaublich für Bruno Fernandes gefreut. Deswegen war der Torjubel so über. Emotional. Und noch ganz kurz, Konrad Leimer, der steht angeblich vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Wenig überraschend, sagen jetzt viele, hätte er schon im Sommer wechseln können, sollen, wollen, wie auch immer. Ganz kurz deine Einschätzung dazu, Peter, ist das eine gute Sache, Konrad Leimer zum FC Bayern München, wenn es dann wirklich so weit kommt, vorausgesetzt?
Viel Spaß.
Marc, viel Spaß beim FC Bayern München. Konrad Leimer, gute Geschichte, wird er sich dort durchsetzen. Er gilt ja für viele als einer der besten Balleroberer weltweit. Und damit übertreibe ich jetzt gar nicht.
Der Deal ist durch und ich wünsche ihm auch alles Gute.
So, und in diesem Sinne wünscht ihm auch wohl Martin, Konrad, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Nicht mit den Ländern, sondern mit den Namen.
Ich wünsche Ihnen allen alles Gute. Er hat dort einen Trainer, der auf ihn steht, weil er ihn schon gehabt hat. Auf der anderen Seite die Konkurrenz. Da, glaube ich, hat der Peter gemeint, er wünscht ihm alles Gute. Weil das ist dann schon auch eine Herausforderung. Wir wissen ja, dort hatten auch schon andere große Spieler dann mit der Konkurrenz und dadurch auch mit dem gesamten Gemütszustand zu kämpfen. Braucht man nur in Wien bleiben.
Aber entschuldige, würdet ihr nicht auch meinen, wenn Bayern anruft, musst du eigentlich gehen?
Naja, Entschuldigung.
Ich glaube dann.
Diese Frage erübrigt sich von selbst.
Alles klar, nein, ich sag ja. Aber es ist trotzdem, aber vielleicht ist es dann eben so. Man muss eben davon ausgehen, es sind halt auf so einer Position dann 4, 5 Top-Spieler und es können halt nur 2 oder 3 spielen. Ja.
Ist das ist Bayern München ist eine Pyramide, kein Plattenbau. Gell? Da wird es ganz
eng oben. Und ich kann mich erinnern, ich möchte jetzt natürlich nicht Konrad Leimer mit Joshua Kimmich vergleichen, aber Joshua Kimmich kam damals zu den Bayern, hat sich hingesetzt und hat gesagt, ja, Bastian Schweinsteiger, der ist jetzt mein Konkurrent und klar will ich spielen. Viele haben ihn belächelt. Er war damals auch noch in einer anderen Situation, aber wir wissen, Joshua Kimmich hat sich durchgesetzt. Die Herausforderungen, die sollte man auch annehmen. Von daher wünschen wir Konrad Leimer beim FC Bayern München, wenn der Wechsel kommt, alles Gute und verfolgen weiterhin die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank an Marc, Peter und Martin. Wir sind gespannt, welche Mannschaften es dann noch ins Achtelfinale schaffen. Vielen Dank an dieser Stelle an euch drei.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Also es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch im heutigen Podcast. Ich darf mich für heute von Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden, bedanke mich recht herzlich. Wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.